Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit dem Format Mainstream Media, den aktuellen Nachrichten, die wir immer mal wieder durchgehen, die wir aus Twitter, Facebook und sämtlichen Tageszeitungen rausziehen. Und ja, mir gegenüber sitzt der Mann, der einen Hammer nur in die Hand nimmt, wenn er ihn wegwerfen kann. Er ist Visionär, Podcaster und nicht zuletzt mein Gesprächspartner in meinen Sendungen. Hallo Marc.
Hallo Markus.
Ja, wir sind anwesend, wir sitzen in der Sonne, wir haben ein Getränk vor uns. Das heißt, diese Sendung beginnt jetzt. Ja, wunderbar. Ich habe mich auch gleich in die Sendung reingeräuspert. Das passt wunderbar. Und wir gehen gleich mal mit dem holprigen Thema zur Sache. Und zwar dieses holprige Thema ist, die NTV-Nachrichten berichten darüber, Ermittlungen gegen 20 Polizisten wegen rechtsextremer Chats. Und wir hatten ja auch letztens, also das war ja schon mal drin und jetzt hat man ja mittlerweile festgestellt, dass diese Polizisten auch durchaus eine Affinität zu Kinderpornografie haben. Also oft läuft das ja ein bisschen übereinander. Verstehst du das?
Nee, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich bin auch ein bisschen wortlos, weil, ich sag mal, wenn man sich als Polizist entscheidet, ich meine jetzt mal nicht diese typisch linken Meinung, das hat alles Gewalttäter werden oder nee das ist Quatsch.
Blödsinn, ja.
Ja, aber trotzdem gibt es ja eine gewisse adäquate Anzahl an Leuten, die da durchaus in rechtsextremen Chats dann rumturnen, die dann irgendwelche merkwürdigen Sachen teilen, die durchaus nicht der Gesetzgebung entsprechen, die auch schon mal gar nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen, der sie sich ja per Eid verpflichtet haben.
Ja, aber vielleicht steht bei manchen dann doch eher eine andere Sache im Vordergrund. Die haben vielleicht schon die jeweilige Gesinnung und finden es dann eher cool, in solchen Sachen zu arbeiten.
Also per
arbeiten,
Gesinnung
so.
Wie die Uniform?
Sozusagen. Ja?
Komisch, weil
oder
ich nicht
halt
nachvollziehe.
Waffennah oder sonst wie, ne?
Ja, aber letztendlich, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der weniger schießt als die Berliner Polizei. Also die kommen ja nicht mal mehr zu ihren Trainings.
Das war bei mir damals bei der Grundausbildung ja schon so, ne?
Ja.
Bei der Bundeswehr, als wir da waren, ne? Da sind wir auch kaum zum Schießen gekommen, weil die Munition nicht da war.
Ja, also wie gesagt, man kann es eigentlich schwer nachvollziehen, weil diese Geschichte mit dem als Waffennarr, das kann ich gar nicht gelten lassen, weil, wie gesagt, die kommen gar nicht so richtig dazu, die haben auch eine Waffenkarte.
Ja, das siehst du doch aber erst nicht, wenn du nicht schon in der Bundeswehr dann drin bist. Also, du siehst doch nur Bundeswehr, Kriegseinsatz und...
ja, aber er ist gut auch bei der Polizei. Ne?
Selbst wenn du hörst, so schlechte Ausrüstung, okay, aber du denkst doch trotzdem, also jemand, der dann so waffenaffin ist, der denkt sich, oh geil, da kann ich ballern.
Ja, aber ich bleib bei dem guten alten Felix Lobrecht-Beispiel. Die deutsche Bundeswehr verfügt teilweise über genauso viel einsatzfähige Tornados wie ich. Weißt du? Über keine.
Ja,
da fliegt nichts. Oder da fährt kein U-Boot. Und also waffenaffin sein und zur Bundeswehr zu gehen, das ist wie... Ja, ich habe keine Ahnung.
Also du meinst, da sind in Tschechien mehr Tornados unterwegs?
Ja.
Wettermäßig als bei uns?
Als Flugzeuge bei uns bei der Bundeswehr.
Ja.
Ja, also es ist unverständlich und das ist auch nicht zu verzeihen. Ich bin nicht ganz immer so am Gift und Galle spucken. Ich würde mal einen Gedanken, ob das nicht manchmal eine Flucht in die rechtsextreme Richtung ist, weil sich so ein Polizist auch gerne sehr oft alleine gelassen fühlt. Politisch alleine gelassen.
Auf jeden Fall.
Und das
man kommt sich doch als Polizist teilweise verarscht vor, wenn man Leute festnimmt, wegen was auch immer, teilweise Kleinigkeiten oder so, Diebstahl oder so.
Und die verlassen das Polizeigebäude früher als der Polizist, der den Bericht schreiben muss.
Genau.
Ja. Also, ja.
Und am nächsten Tag treffen sich beide an derselben Stelle wieder.
Ja.
Und die kennen ihre Leute schon. Die wissen schon, ach, der heißt so und so. Und
die kennen sich gegenseitig. Ja. Das ist ein Pappenheimertum. Aber nichtsdestotrotz ist es keine Rechtfertigung, solche Sachen zu verbreiten oder in solchen Gruppen zu sein.
Nee.
Ich sehe da überhaupt keine Begründung in keiner Form und ich sehe da auch gar keine Rechtfertigung drin, dass man in sowas drin ist. Mich wundert's wirklich, weil ja diese ganze Geschichte darauf aufbaut, dass man in so einer Sache auch ein Eid leistet und man sollte grob wissen, warum man ein Eid leistet und dass man sich grob dran hält.
Ja.
Ja, also rechtsextreme Chats. Man fasst es nicht bei der Polizei.
Aber natürlich kann es auch so sein, wenn sich die Leute berufsmäßig damit dann befassen müssen und auch intensiv forschen. Vielleicht entdecken sie in sich dann doch eher eine Neigung, die sie dann dazu bringt. Mensch, naja, es ist doch eher meine Meinung, die da...
Du meinst, wenn sie gegen Rechtsextreme ermitteln, dass sie merken...
Ja. Oder Leute, die in Pädophiliekreisen ermitteln und sich, weiß ich, zehntausende Fotos da angucken können, die wir abscheulich finden, dass wenn du 10.000 Fotos geguckt hast, dass dann manche dann das schon, also erstmal abstumpfen und das fast dann schon wieder als normal empfinden. Also keine Ahnung, also will ich alles nicht entschuldigen, aber...
Du meinst, dass der Kontakt dazu für eine gewisse Verlockung sorgt?
Ja.
Ja. Und dann in dem Glauben zu sagen, okay, vielleicht werde ich ja nicht erwischt, weil ich ja genau weiß, in welcher Richtung das geht. Oder dass ich genau weiß, wie Ermittlungswege sind. Ja, vielleicht ist das eine Mischung aus Verlockung, sich sicher fühlen, vor der Verfolgung sicher zu sein und Kontakt mit Sachen, die man sonst vorher nicht hatte. Nächstes Thema, kommen wir zu Frau Saskia Ludwig aus Potsdam. Frau Saskia Ludwig aus Potsdam ist Bundestagsabgeordnete der CDU und hat sich im Sender RBB für ein Genderverbot ausgesprochen. Ich habe immer ganz große Bauchschmerzen mit Verboten, weil es ist so wie Vorschreiben und Verbieten ist ja ein Extrem. Entweder ich schreibe eins vor, dass es so ist, oder ich verbiete etwas, das andere Extrem. Ich habe insofern mit einem Genderverbot hätte ich ein Problem, weil es genauso wenig gut macht, wie als wenn man Gendern vorschreibt.
Genau, ja, also ich habe da jetzt auch schon ganz, ganz viele Meinungen gehört. Natürlich ist es wieder so, wer sich für die Sache da einsetzt, der gilt immer als der Gute, und wer jetzt sich dagegen stellt, der gilt gleich wieder als der Buhmann.
Nicht mal dagegen stellen, es reichen Zweifel.
Ja, naja, aber ich hatte jetzt auch schon mehrere Diskussionen, und es gibt ja auch viele Beispiele, zum Beispiel auch die Polizeipräsidentin in Berlin. Der Briefkopf heißt der Polizeipräsident in Berlin, ne? Und da gab es ja dann auch schon die Diskussion, da müsste man ja das alles ändern, und es ist ja eine Polizeipräsidentin. Und soweit ich weiß, hat sie selber gesagt, nein, das machen wir nicht. Weil die Position heißt zwar der Polizeipräsident, also sie hat die Position des Polizeipräsidenten. Und ich finde, also mich stört das halt auch nicht. Das ist für mich eigentlich eigentlich ist es zwar der, männlich, ne? Aber eigentlich, für mich ist es eigentlich auch eine sächliche Bezeichnung. Also es ist eine Stellenbeschreibung.
Genau.
Doch schlimmer finde ich es, wie sie es in der Bundeswehr machen wollten. Und da haben sich, glaube ich, auch ganz viele Bundeswehrsoldatinnen dagegen ausgesprochen, weil sie wollten dann aus manchen
Dienstgraden,
also Unteroffizierin ist ja noch okay.
Wie ist es dann beim Leutnant oder beim Feldwebel?
Also Leutnant ist mir nämlich auch letztens eingefallen. Feldwebelin?
Ja.
Es klingt komisch. Leutnanten?
Ja, da sind wir an so einem Punkt, das ist überhaupt nicht
gebräuchlich. Aber noch schlimmer war, das hatten sie definitiv gesagt, nicht Hauptfrau, weil im Gegensatz zum Hauptmann, sondern Hauptmännen.
Und klingt das nicht abwertend? Oder ist das jetzt nur in meinem Klang, in meinem Kopf so komisch?
Ja, also ich weiß nicht, Hauptmännin ist da nur völlig gaga, oder? Also ich weiß nicht. Also da würde ich Hauptfrau, wer sich dafür einsetzt, ja noch verstehen.
Ja.
Aber
das ist aber fast so ein bisschen so ein Thema wie der Führerschein und die Fahrerlaubnis, wo Leute da saßen und die gesagt haben, na, Führerschein kann ja nicht mehr sein, wir sind ja nicht mehr in den 30er Jahren. Nein, der wurde auch nie deshalb so genannt, sondern weil man ein Fahrzeug führt und nicht, weil man den Führer damit irgendwie ehrt oder weil man das hat überhaupt keinen, also da werden auch manchmal Zusammenhänge hergestellt, die überhaupt nicht, also mir persönlich wäre Frau Hauptmännin als Frau peinlich, auch wenn ich keine bin, aber es klingt wirklich albern.
Bist du nicht?
Du hättest gerne eine zweite Meinung, ja, das habe ich schon mal gehört, aber der Punkt ist, wenn eine Sache etwas nicht besser macht und ich sehe noch nicht, also wir, das ganze Gendern hat ja den Sinn, benachteiligte Gruppen, deren Stellung zu verbessern. Mhm. Wenn sich das Ansehen in den Köpfen der Leute dieser Gruppen nicht ändert, dann kann ich noch 10 Begriffe dafür finden, da ändert sich nichts. Mhm. Also wenn sich die Einstellung zu diesen Menschen nicht verändert, dann habe ich keinen positiven Ansatz.
Und ich finde, also normalerweise hat sich die deutsche Sprache ja immer auch entwickelt. Also wir sprechen ja nicht mehr wie im Mittelalter.
Genau.
Wir schreiben nicht mehr in Sütterlin oder so. Klar, also es gab viele Veränderungen, aber die haben sich entwickelt. Ja. Und hier ist es jetzt wieder so, wir schaffen eine Norm. Wir wollen etwas vorschreiben. Und was mich am meisten stört, und da habe ich halt auch viele SchriftstellerInnen gehört, die sich auch dagegen aussprechen, weil es den Fließtext oder den gesamten Fluss völlig zerhackt. Und genau. Auch immer dieses Innen. Also mich stört es dann halt auch, ich habe nichts dagegen, wenn man sagt Schüler und Schülerinnen. Und wenn man es auch und genauso kann man es auch schreiben, Schüler / / innen.
Von mir
kein Thema. Mhm. Aber aussprechen würde ich immer Schüler und Schülerinnen. Lehrer ist und Lehrerinnen.
Viel gängiger. Die Frage ist, ob wir durch diesen Ansatz, ob Entwicklung in der Sprache nicht immer einen Auslöser brauchten. Vielleicht ist das ein Auslöser. Ich bin auch gar nicht 100% genau so, wie ich gegen ein Verbot bin. So bin ich gegen eine Vorschrift, weil, wie du sagst, eine Sprache entwickelt sich. Und ich glaube, dass die reine Verwendung von Begriffen keine Lage einer benachteiligten Gruppe besser macht.
Yeah,
ich glaube nicht, dass eine Verwendung eines Begriffes für die etwas verändert. Und deswegen bin ich weder dafür noch dagegen. Wenn sich das im Laufe der Zeit herausstellt als gängige Sprachanwendung, dann werden wir uns sicher alle dran gewöhnen. Ich persönlich bin auch für Schüler, Schülerinnen, Hörer, Hörerinnen. Persönlich, ich brauche keinen HörerInnen.
Nee, dieses Abgehackte, das ist furchtbar, finde ich.
Also, auf der anderen Seite, vielleicht müssen wir einfach die Zeit abwarten, vielleicht erledigt sich das einfach. Ich glaube nicht, dass es gängig ist auf Dauer.
Nee, ich meine, in anderen Sprachen gibt es das halt teilweise gar nicht. Ne?
Ja.
Im Englischen hast du halt the.
Ja.
Und das bezeichnet halt alles Mögliche. Ne? Also ich meine, wir haben ja dann auch, da müssen wir ja schon drüber nachdenken, die Erde ist weiblich, der Mond ist männlich, warum ist der Mond, warum ist es nicht die Mond?
Ich habe letztens einen blöden Witz gemacht, der nicht so ankam. Ich habe gesagt, die einige nordische Völker regen sich auf, sie wollen nicht innen heißen und deswegen habe ich da keine Punkte gemacht. Ich weiß noch nicht, ob der sofort verstanden wurde. Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Schnell, ja.
Im Grunde bleiben wir beim Thema. Aber nur bei der Verwendung eines Begriffes. Die relativ bekannte Quattromilf, das ist Janina Schulze, die hat geschrieben...
Kannst du doch mal den Wortstamm von ihrem Namen erklären?
Du meinst Quattromilf? Ja, sie hat 4 Kinder und sie sieht sich als Milf. Das hat sie schon erklärt, aber dann erkläre ich sie als Letzten. Kein Problem.
Ist schon klar.
Ist doch ein Bildungsauftrag hier.
Ja.
Sie hat einen Tweet, den muss ich mal kurz ein bisschen beschreiben, und zwar ein Herr Manuel Ostermann, das ist wohl einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, hat in seinem Tweet 3 Herzen schwarz-rot-gelb gemacht. Das war der gesamte Tweet. Und dieser wurde geretweetet, also geteilt, und dann stand da von dem im Text, das ist die in Anführungsstrichen private Meinung des Polizeigewerkschafter und stellvertretenden Bundespolizisten der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bundespolizeigewerkschaft. So, darunter, ich bin der Meinung, dass PolizeigewerkschafterInnen auch Teil des Problems sind. Erstmal habe ich mich gefragt, welches Problem? Und diese Verwendung dieser 3 Herzen in Schwarz-Rot-Gelb macht man auch gerne im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft. Da stellt sich mir die Zusatzfrage, ist die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt auch ein Problem? Der DFB auch, weil er das so tweetet? Was ist genau das Problem an diesem Tweet?
Also
Ich hab wirklich fragend in diesen Tweet geguckt und ich habe ihn nur rausgenommen, weil ich wirklich nicht schockiert, kann ich nicht sagen. Aber dass das mittlerweile Teil einer Kritik werden kann.
Also weißt du, wir sind ja momentan zu Zeiten der Fußball-EM 2020 plus 1, ne?
Ja.
Wenn sind man jetzt hier durch die... Genau, die Flaggen und in meinem Vorgarten sind auch so ein paar Windrädchen in Schwarz-Rot-Gold und so. Wir dekorieren ja sowieso immer gerne. Aber dass wir sowas überhaupt machen, ist ja eigentlich erst seit 2006, wo wir hier die Fußball-WM veranstaltet haben.
Genau.
Davor war das ja wirklich ein Thema, da gab es ja die Diskussion, darf man sagen, dass man stolz auf Deutschland ist. Also nicht stolz, ein Deutscher zu sein, das klingt ja schon wieder zu martialisch, aber dass man stolz auf Deutschland ist oder dass man eine deutsche Fahne in die Hand nehmen kann und oder einen Fahnenmast, da galt man ja gleich immer als rechtsradikal. Ne?
Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin kein großer Beflaggungsfreund, weder an meinem Balkon noch an meinem Auto, und ich brauche das auch nicht bei einer EM und einer WM, und ich habe aber auch im Gegenzug dazu gar keinen bösen Gedanken, wenn das jemand tut.
Ja.
Natürlich habe auch ich die Beobachtung, dass gerne in Gebieten, wo, ich sag mal ganz vorsichtig, prekärste Schichten sich treffen, am meisten beflaggt wird. Also Leute, die gerne den Rest des Jahres auf diesen Staat scheißen und erklären, wie blöd der ist, die sind, sobald eine EM ist, ganz vorne und beflaggen wie die Weltmeister. Auch da. Auch so eine Beispiele gibt es. Und selbst da habe ich kein Problem mit. Wenn die das machen wollen, sollen sie tun, sollen sie feiern, alles schön. Mir ist bloß die Antwort noch viel spannender. Es gibt den Tweet von Johann van de Bron, der daraufhin antwortet auf diese drei Herzchen und auf diesen Tweet von der Janina Schulze. Er schreibt, die Gewerkschaft der Polizei war schon immer problematisch. Für die Verteidigung von Karl-Heinz Kuras spendete die Gewerkschaft der Polizei 60.000 DM und organisierte eine blaue Mauer. Kein einziger Kollege sagte im Prozess aus. Sagt dir der Kollege Karl-Heinz Kuras etwas?
War das da Benno Ohnesorg?
Ja. Genau.
Ach, genau. Ja.
Dieser Karl-Heinz Kuras hat in den 70er Jahren Benno Ohnesorg erschossen.
Studentenführer da.
Warum? Er war von der Stasi beauftragt, in West-Berlin durch eine Aktion Unruhe zu schaffen. Diese Gelegenheit wurde gemacht und dadurch gingen die Studentenunruhen los. So. Dieser Typ hat sich in seinem Prozess gebrüstet, dass er Stasi-Offizier war, dass er den Rang eines Majors bei der Stasi hatte. So. Und ich verstehe jetzt nicht ganz, also Janina Schulzes Tweet ist eher, soll eher darauf hinweisen, die ganze Sache ist rechts. Und Johann van de Bron kommt mit einem Beispiel aus Zeiten der RAF, und die RAF war ja tendenziell links. Ich kann das nicht übereinander bringen. Und daraufhin kriegt so ein Tweet diese Antwort. Dieser Antwort-Tweet kriegt 11 Likes.
Ja, okay.
Das sind doch 11 Leute, die von Geschichte keine Ahnung haben. Der Tweet von Janina Schulze.
Das ist sein Vorzimmer, die da auch.
Ja, der Tweet von Janina Schulze kriegt 138 Likes und 12 Retweets. 28 Antworten. Auf drei Herzchen. Auf drei Herzchen, nur weil ihr der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft anscheinend nicht genehm ist.
Ja, lächerlich.
Mein Kommentar dazu ist einfach, ein Glück ist Twitter irrelevant.
Ja, und ich meine, guck dir alle anderen Länder an. Also, weißt du, wer für die Vielfalt steht, auch hier in Deutschland und Migration und sowas alles.
Ja.
Für die ist es auch selbstverständlich, wenn nach einem Sieg der Türkei, der bei der EM jetzt nicht stattgefunden hat, aber wenn da die ganzen türkischen Fahnen in der Innenstadt dann wehen. Da sieht man das dann so, ja, der Nationalstaat, ach, das ist ja toll, wie die hinter ihrem Land stehen. Ne?
Oder auch wenn bei der EM sich die Portugiesen alle in Landesfahnen anmalen oder die Italiener. Oder,
ja, ja.
Das findet man alles ganz toll. Aber auch da, naja, gut,
wenn, okay. Wenn die Wikinger sich da ihre Helme aufsetzen oder so.
Aber ich bleib dabei, vielleicht sind wir in Deutschland einfach noch nicht weit genug. Vielleicht ist alles noch nicht so weit weg, wie wir denken. Vielleicht müssen wir da noch lernen. Gut, Übergang zum nächsten Thema. Kevin Kühner twittert, 20 Jahre, ich bin schwul und das ist auch gut so, Rückblick, Bestandsaufnahme, Ausblick, mit Wovi, Barbara Hendricks und mir, moderiert von Schlönske M, morgen 14 Uhr live auf Boomer VZ Facebook. Und später natürlich abrufbar, Geschichte wird gemacht und geht voran. Wir kennen alle noch den Ausspruch, Klaus Wowereit damals nicht mit dem Willen, die Schwulenszene voranzutreiben, sondern er wollte einem Leak, würde man heute neudeutsch sagen. Mhm. Er wollte einfach dem aus dem Weg gehen, dass irgendjemand aus der Ecke kommt und sagt, Mensch, er ist ja homosexuell.
Und das gleich gegen ihn verwendet,
und sondern er gleich offensiv
vorgegangen ist.
Man muss dazu sagen,
um den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Man muss dazu sagen, ich glaube, der Paragraph gegen die Homosexualität wurde hier in Deutschland 1974 abgeschafft. Ich bin gerade nicht im Thema. Irgendwann in den 70er Jahren hat man das erst abgeschafft.
Da gab es unseren Podcast noch nicht so.
Da gab es unseren Podcast nicht, aber davor war Homosexualität Tatsache strafbar. Mhm. Und die letzte bekannte, jemand schreibt das, die letzte bekannte Inhaftierung wegen Homosexualität war 1969.
Wobei, das, was du da geschrieben, also was nicht du geschrieben hast, sondern was du ausgedruckt hast, das war nicht unter Kissinger, nein, sondern Kiesinger.
Genau.
Also, die waren zwar so zur selben Zeit dran, aber genau. Kissinger
hatte eigentlich wenig mit der,
deutschen mit Politik
zu tun. Ja, Henry Kissinger. Aber
und wer immer noch nicht weiß, wer das ist, der sollte sich mal ein Herz und eine Seele angucken. Genau. Alfred Tetzler.
Da gibt es diesen Witz lustigerweise.
Genau.
Auch. Ja, ja, ja. Aber kommen wir mal drauf hin. Ich persönlich habe mit Homosexualität in keiner Form ein Problem. Ich weiß, das sagen alle, und dann kommen mal die Leute und sagen, ja, ich habe ja auch homosexuelle Freunde und so bla 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 bla. Aber was mich wirklich stört ist, dass mittlerweile durch dieses jeder möchte es richtig machen, gibt es mittlerweile Vereinbarungen, dass in jeder Serie bei Netflix muss ein homosexuelles Paar vorkommen, ein diverses Paar, ein was weiß ich.
Also man will so die Quoteninder und
genau. Also man will so die gesamte Bandbreite abdecken und ich habe so das Gefühl, mir soll das als neue Normalität verkauft werden. Und da habe ich ein bisschen das Problem zu. Ich meine, meine Stellung als normaler, wie sagt man heute so schön, alter weißer Cis-Mann, da zähle ich glaube ich mit 48 Glatt schon dazu, ist einfach, ich muss es nur akzeptieren.
Ja, ja.
Ich muss es weder gut noch schlecht noch weiter als neuen Lebensweg propagieren, gar nichts. Ich muss es einfach nur akzeptieren, das gibt es.
Ja,
ich greife es nicht an, ich akzeptiere, dass derjenige so lebt, mehr nicht.
Ja, und auch in den Fernsehserien, wenn es der Normalität da entsprechen soll, okay, und auch zum Thema irgendwie passt, aber ich muss es jetzt nicht, also ich habe halt auch bei vielen Serien das Gefühl, okay, wir machen eine Serie, okay, wir brauchen so ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen. Und dann brauchen wir hier noch.
Das soll so alles abgedeckt sein, genau. Damit sich jeder wiederfindet.
Damit wir bloß nicht irgendeine Gruppe haben, die sich diskriminiert fühlt.
Und sagt, nee, uns habt ihr ja nicht mit reingenommen.
Genau,
nee, ja.
Uns und womit ich auch so ein Problem habe, ist, wenn man Geschichten, die vor Hunderten von Jahren teilweise geschrieben wurden oder schon länger, dass die dann zu stark verändert werden. Also ich meine, Peter Pan muss jetzt nicht unbedingt ein Farbiger sein. Also
war das so?
Peter Pan war kein Farbiger. Nein, also
nein, nee, aber nein, das war nicht die Frage.
Es gibt Versionen, wo jetzt Peter Pan als Farbiger dann benutzt wird. Also
habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es ist ja auch so, wenn du eine Veränderung darf auch sein. Von mir aus auch ein bisschen dichterische Freiheit. Nur auf der anderen Seite steht, und das ist das, worauf du schon ein bisschen jetzt hingewiesen hast, auf die Antwort. Es gibt nämlich auf diesen Tweet eine der Antworten, die ich rausgenommen habe, und zwar von Vision 169-76421. Ja. Leute, die mitschreiben wollen, herzlichen Glückwunsch. Er schreibt an Künikev und Schlönskev N. Bis 1969 wurden Homosexuelle inhaftiert. Er nimmt auf diesen letzten Punkt da Anstand. Mhm. Die SPD hatte damals nicht den Mut dazu, dass diese Ungerechtigkeit auftrennte. Erst unter Kiesinger, hier steht Kissinger, wurde der Paragraph 175 abgeschafft. Heute, bla bla bla, SPD, danke für nichts. Das ist genau der Punkt. Man nimmt sich jetzt die Rosine aus dem Kuchen und sagt, ja, der Herr Wowereit, der hat ja da oben gestanden und hat gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja, ja, alles in Ordnung.
Ja.
Der hat sich auch das eine oder andere bewegt, aber er hat nichts geändert. Also er hat jetzt nicht, er hat auch gesagt, Berlin ist pleite, aber arm, aber sexy. Mhm. So. das hat Berlin auch nicht reicher gemacht. Also das ist immer schön, sich an so einem ich verstehe auch den Ansatz. Also ich verstehe auch aus der Sicht von Kevin Kühnert, warum er das tut. Aber das sind wieder so leere Sachen, die heute im Social Media stattfinden, die aber nichts verändern. Da ändert sich doch keine Offenheit. Will er jetzt, meint er wirklich, er bekehrt damit Leute, die Anti-Homosexuelle sind und sagen, die sagen jetzt plötzlich, weil sie die Sendung gehört haben, also die sind eigentlich doch okay. Da muss sich eine Grundeinstellung ändern dazu.
Ja.
Und man darf auch Leute nicht mit der anderen Meinung penetrieren.
Ja, ja.
Man wird immer so beschossen und dann denkt man so.
Also.
Ich habe auch nichts gegen übergewichtige Menschen. Nee. Aber deshalb muss ich nicht die neue H&M-Werbung, die mir klar macht, anscheinend ist dick schick. Anscheinend ist das jetzt das neue Ideal.
Nee, also man muss halt alles akzeptieren.
Ja.
Und tolerieren. Und also
darum geht's. Akzeptanz. Ja. Akzeptanz, Toleranz. Nicht um, das ist das neue Gut. Das wäre gar Quatsch.
Nee.
Also. Darum geht's zu 0%. Gut. Wir haben uns jetzt, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, wunderbar. Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um ins nächste Thema einzusteigen. Nächste Thema. In der Kanzlerfrage hat Annalena Baerbock an Beliebtheit eingebüßt. Wir wissen, die Sache ist jetzt, der Artikel ist ein bisschen älter, schon ein paar Tage alt, aber wir wissen ja, die Sache ist ein bisschen rückläufig. Grünen haben sehr hoch angefangen, Annalena Baerbock sehr hoch angefangen. Die Sache läuft jetzt ein bisschen rückwärts.
Ein bisschen ist gut. Also.
Ja, weil man zu stark auf eine, also ist meine ganz Küchentisch-Wahlkampfstrategie-Auswertung, weil man zu stark auf eine Verbotskultur gesetzt hat. Und sich wieder, meine ich, mich wundert, dass immer nicht nachgefragt wird. Also man will anscheinend Inlandsflüge, die wirklich verzichtbar sind.
Ja.
Das ist wieder mal dasselbe. Die Grünen sagen manchmal was Richtiges.
Aber setzen sich hundertprozentig richtig um. Also und ich meine, wenn ich zwischen zwei Bereichen keine Flüge anbiete, ist ja durchaus sinnvoll. Nürnberg, München, warum sollte man da fliegen?
Ja,
also,
genau.
Ja, macht keinen Sinn. Also da könnte man mit einer guten ICE-Verbindung ist man da ratzfatz da. Und
da gibt's, zeitneutral.
Da gibt es ja jetzt auch schon so ein bisschen so ein Umdenken mit der Bahn, weil die Deutschen haben ja ein anderes System gefahren als die Franzosen. Die Franzosen haben mit ihrem Schnellbahnnetz da rigoros gesagt, wir machen da nicht zig Haltestellen für unseren TGV, sondern der fährt direkt von Paris nach Marseille durch und hält nicht nochmal drei, vier Mal dazwischen. Da haben sich die Deutschen anders entschieden und haben gesagt, nee, aber wenn du hier von Berlin nach Köln fährst, dann musst du auch nochmal in Magdeburg halten und in Hannover und dann und das.
Ich sag mal so, wenn es so eine Verbindung gibt und der soll an jeder Milchkanne halten. Und ich meine nicht, dass Magdeburg jetzt ein Dorf ist, das möchte ich gar nicht aufmachen, diesen Punkt. Aber wenn der halt überall halten soll, dann soll man noch drei Sprinter am Tag einsetzen, die durchfliegen.
Ja.
Weil viele Leute, die in so einem Zug sitzen, wollen von Berlin nach Köln. Von Berlin nach München.
Ja.
Also dann soll man doch, die Sprinter gibt es ja, die sind eine durchaus gute Einrichtung. Berlin, Frankfurt am Main. Mhm. Warum? Weil die Leute dahin wollen. Also das ist doch eine sinnvolle Einrichtung. Man sollte sich das sowieso, es ist wie immer, ich glaube, wir haben diesen Satz schon, oder ich habe ihn schon tausendmal gesagt, am Ende ist Verkehr und das System dahinter ein Konzept.
Mhm.
Und da gibt es Für und Wider drin. Und man muss das miteinander abwägen und man muss Gründe haben. Und manchmal muss man auch Massenbewertung machen. Wenn die Masse von Berlin nach Köln durchfahren möchte, dann ist es doch sinnvoll, nicht der Minderheit halber an jedem Punkt anzuhalten.
Dafür kannst du ja auch Züge einsetzen, klar. Ja.
Aber die Frage ist, muss es der ICE da sein?
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die zwischen keine Ahnung, einer ICE-Station hin und her fahren.
Ja.
Ich glaube gar nicht, dass der ICE da mal einen Zeitvorteil rausfährt. Im Minimalsbereich vielleicht.
Nee, gar nicht, aber Problem ist ja einfach schon mal, wenn wir jetzt überlegen, von Berlin nach Stuttgart, was für Verkehrsmittel haben wir? Fahren wir mit dem Auto? Also ich bin es bisher noch nicht direkt gefahren, aber so ausgerechnet müssen es um die sieben Stunden bestimmt sein, mindestens.
Also bis Freiburg ist man
wenn du gut durchkommst.
57, 8:30, sowas.
Und auch keine langen Pausen machst oder weiß ich wie, ne? Also.
Das ist schon ein straffes Programm.
Ne? Mit der Bahn bist du nicht viel schneller, glaube ich.
Doch.
Ja, gut, okay, sagen wir mal, aber 6 Stunden bist du bestimmt unterwegs.
Ja, ja. Ja. Ja,
also, aber du hältst auch wieder so fast an jeder dritten Milchkanne, so wie du sagst.
Ja, ja.
Und da könnte man schon mal wieder eine Stunde vielleicht irgendwie raushauen, wenn es konsequent auch ICE-Strecken gäbe, das, was die Franzosen gemacht haben. Die haben gesagt, okay, wir bauen da, zack, eine TGW-Strecke hin und da kann der dann mal richtig durchknallen und kann seine Geschwindigkeit ausspielen.
Ja.
Und nicht, dass hier der ICE durch eine S-Bahn-Kurve durchfahren muss und dadurch auf 80 runterbremsen muss und dann wieder beschleunigen oder so. Also ja. Das macht keinen Sinn.
Macht auch energietechnisch keinen Sinn. Ist ja. Dieses Geschoss erstmal in Fahrt, wird er wahrscheinlich tendenziell am wenigsten verbrauchen.
Ja.
Wenn er sich nur in seiner Geschwindigkeit hält.
Ja.
Also man muss ja auch diese Sache, die Kosten, die es erzeugt und im Gang. Und da ist man, da will man immer bei uns hier so ein paar bedienen. Und ich meine, wollen wir ehrlich sein, wir sind ja das Land der Vereine und wir haben ja für jeden Kram einen Verein. Und natürlich haben wir den Bundesverband der Nahverkehrssachen und so weiter. Und dann kommen wieder irgendwelche Fahrgastverbände, die kommen und sagen, ja, aber da lässt man die Dörfer wieder allein. Natürlich, und das ist das, was ich mit Verkehrskonzept. Man darf jetzt Dörfer nicht aufgrund so einer Sache abschalten.
Mhm.
Also man braucht ein vernünftiges Zuführungsnetz.
Mhm.
Und ich sag mal so, ich komme aus einer Zeit in den 80er Jahren, bin ich der Meinung, das höchste der Gefühle, was ich an Bustakten kenne in Berlin, in einer Großstadt, waren 10 Minuten.
Ja,
die
ja.
20 Minuten, die wir heute üblicherweise auf vielen Linien haben, die kamen erst später.
Mhm. Ja, ja.
Also man ist da weit von weg und deshalb, wir sind noch lange nicht an einem guten Punkt.
Nee,
und
also,
das Verkehrskonzept sind wir weit von guten Punkten weg.
Da muss noch. Und auch das, was wir, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, kurz, so meinetwegen Nachtzüge.
Ja.
Na, also wenn, ich habe auch von einem mal gelesen, der meinte, für ihn war es selbstverständlich, der ist abends in den Nachtzug in Hamburg eingestiegen und ist morgens frisch in München ausgestiegen. Und ist zur Arbeit gegangen dann. Während andere Kollegen dann halt versucht haben, früh gleich das erste Flugzeug zu nehmen und damit dann halt geflogen sind, ist er halt im Schlafwagen oder im Nachtabteil durchgefahren.
Und, ich bin ja schon mal nach Paris gefahren und deswegen, wenn ich weiß, also ich sagte.
War es ein Nachtwagen?
Ja.
Okay.
Das war über Nacht, ja. Und da ist
aber was war denn nicht, war das von der Deutschen Bahn noch?
Ja, ja.
Weil die Deutsche Bahn hatte das ja dann auch verkauft und eigentlich gab es jetzt in letzter Zeit nur
also
Nachtverbindung, das war von irgendeinem russischen Unternehmen.
Nee, das gab es zu der Zeit noch und es ist schon okay, man kommt einigermaßen ausgeruht an, aber ich sage mal so, wenn man es jetzt mal weiterspinnt, wenn man, das werden ja auch nicht so viele Leute nutzen wie Tagzüge, wenn man jetzt aber ein vernünftiges kleines Abteil hätte, meinetwegen mit 2 Liegemöglichkeiten und man würde fahren, könnte noch sich morgens frisch machen und kommt irgendwo an. Dann wäre ich auch in der Variante Stress oder in Ruhe dort ankommen.
Ja.
Da ist mir doch das bisschen zeitiger. Ich schlafe doch nachts eh.
Genau, ja.
Also da ist doch die verlorene, in Anführungsstrichen, oder die unproduktive Zeit gut genutzt.
Ja.
Nämlich mit der Überwindung des Weges.
Ja.
Und da ist man schon, da muss ein bisschen mehr kommen. Also wieder Verkehrskonzept. Das ist wieder so ein Legostein in einem Verkehrskonzept, der, wenn man drüber nachdenkt, genau eine Lücke füllt und wenn die Lücken, die man füllt, übereinander passen, ist es ein gutes Konzept.
Mhm.
Aber anscheinend muss man halt der Deutschen Bahn oder den Anbietern klar machen, es kann nicht alles in Plus und Minus gerechnet werden.
Mhm.
Die sind ein Unternehmen, ich verstehe das.
Mhm.
Aber vielleicht, ich habe es mit einem Bekannten letztens über das Thema Gesundheitswesen. Vielleicht gibt es Teilbereiche in einem Staat, die nicht in private Hand gehören. Und das Gesundheitswesen ist, so haben wir befunden, ein Teil gehört in staatliche Hand.
Ja.
Und ich sehe das Verkehrswesen eigentlich ähnlich.
Ja, ja, ja.
Weil sonst hast du immer den Punkt, auch darauf kamen wir auch im Gesundheitswesen, du kannst einem wirtschaftlichen Unternehmen nicht übel nehmen, dass es wirtschaftlich arbeiten möchte.
Ja, bis es knirscht teilweise halt. Ne?
Genau, und dann wird man immer da sitzen und Controller werden immer da sitzen und sagen, 70% unserer Kosten sind Personalkosten. Also wo können wir einsparen? Natürlich am Personal.
Oder Instandhaltung.
Oder daran. Und.
Wartung und so weiter.
Aber das ist noch der kleinste Teil.
Da gibt es im Verkehrsbereich ein richtig das Negativbeispiel, da waren die Briten halt sehr viel früher mit Privatisierung dran als wir. Mhm. Und da hat das mit dem Schienensystem dann mächtig an die Wand gefahren. Ne?
Eben. Und da, das hilft auch wieder keinem weiter, weil die Renovierungskosten, die dann kommen, so immens hoch werden, dass man das nicht aufholt. Und dann hat man wieder mehr Kosten, als man durch Instandhaltung gehabt hätte. Mhm. Und das ist, Konzepte müssen vernünftig gebaut sein. Und ich bin sicher, wenn die sagen würden, wir brauchen aber 5 Jahre, um ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Mhm. Und am Ende kommt aber was Vernünftiges raus, dann würde ich sagen, nehmt euch die 5 Jahre. Geschenkt. Mhm. Aber am Ende muss was rauskommen. Und das ist manchmal ein bisschen dünn.
Kommt jetzt wieder ein Tusch?
Jetzt kommt ein Tusch. Wir sind im nächsten Thema. Und zwar nächstes Thema ist der digitale Impfnachweis. Hast du ihn schon?
Ja.
Ich auch.
Ich bin seit Mittwoch...
Corona-Warn-App oder Kopfpass?
Ich habe die Corona-Warn-App. Die hatte ich mir damals auch gleich runtergeladen. Kopfpass hatte ich jetzt nicht dann bisher gemacht. Ich habe auch keine Luca-App bisher drauf.
Ich habe natürlich alles, aber... Ich bin ja auch ein sehr vorbildlicher deutscher Bundesbeamter. Aber der Punkt ist, ich hatte mit einem Kollegen zusammen, wir hatten da so ein bisschen hin und her und haben uns die beiden Apps verglichen, die Kopfpass und die Corona-Warn-App. Und die Kopfpass hatte halt zu dem Zeitpunkt, als wir es hatten, ich weiß gar nicht, ob man es mit einem Update hingekriegt hat, die Kopfpass hat den Riesenvorteil, man kann mehrere Personen einfügen.
Kannst du sozusagen die ganze Familie sozusagen.
Genau. Und da, also man deckt ab, dass jemand mal sein Handy vergisst oder dass man einfach oder man sitzt im Restaurant und man möchte alle einchecken, dann nimmt man halt das eine Handy und checkt die alle nacheinander ein. Das ist schon ganz gut. Ich habe auch die Luca-App, die ich letztens im Mediamarkt und bezahlte Werbung übrigens benutzt habe. Und das ging problemlos, das war völlig in Ordnung.
Aber da kannst du, ich weiß es nicht, aber kannst du da jetzt schon den Impfpass einfügen oder nicht?
Du brauchst ja gar nicht. Wir haben ja Inzidenzen, wir haben ja gar keine
Überwachung. Ja gut, aber ist die Luca-App dafür vorgesehen?
Nein. Nicht, ist also auch gar nicht das Thema. Da geht es ja nur um Kontaktnachverfolgung. Und im Prinzip ist die Luca-App ja nur so, du scannst am Eingang diesen Code ein, die App läuft los mit einer Art Zähler und du hast quasi einen Eincheck-Modus gemacht und wenn du den Laden verlässt, betätigst du den Schieber auschecken und dann wusste man, du warst von 18.07 bis 18.31 beim Mediamarkt in Neukölln. So, dann wissen die...
Super, ja.
Dass du bist halt mit 800.000 Menschen in Kontakt gekommen. Wir müssen jetzt 800.000 Mails schreiben. Ja, wie gesagt, also für Leute, die den digitalen Impfnachweis noch nicht haben, die Kopfpass-App, also aus meiner Sicht eine ganz nette Variante, weil sie halt mehrere Personen einfügen kann. Luca-App, jetzt wird sie benutzt, wahrscheinlich, weil man da mit hohem Werbedruck gearbeitet hat. Ich sehe immer noch nicht, wo der Unterschied zur Corona-Warn-App ist. Ich sehe immer noch nicht die große Verbesserung, außer dass Smoodo von den Fanta 4 dafür Werbung gemacht hat und angeblich mitentwickelt hat, was der auch immer getan hat.
Aber sie ist teilweise verbreiteter, habe ich gesehen. Ne? Also wenn dann manchen Geschäften hier in Gropius-Passagen oder so,
ja, sie ist ein bisschen,
da wollen sie alle die Luca-App haben,
ja.
Aber mit der Corona-Warn-App kannst du dich dann da nicht registrieren oder so.
Ja, am Ende müssen wir uns wahrscheinlich von unseren Ansprüchen an den Datenschutz ein bisschen entfernen. Vielleicht müssen wir im Sinne, um eine gute Nachverfolgung möglich zu machen, uns von ein paar Vorstellungen, die wir in Sachen Datenschutz haben, entfernen.
Hattest du denn schon mal eine Warnung, dass du mit jemandem Kontakt hattest oder so? Oder
nein.
Der positiv getestet war?
Nein, also ich fahre jeden Tag in Berlin in Neukölln U-Bahn, eins der hohen Inzidenzgebiete. Und ich hatte angeblich noch nie einen Risiko. Doch, nee, ist gelogen. Ich hatte mal 2 Risikokontakte. Aber wir reden jetzt hier von Monaten und Jahren.
Ja. Also ich hatte auch in der ganzen Zeit einen Risikokontakt. Und den kann ich dir auch sagen. Das war dann meine eine Kollegin. Also da wusste ich dann auch, woran. Die musste dann nämlich in Quarantäne. Die galt dann, also sie hatte selber dann kein Corona, aber sie galt als Person, die in Quarantäne war.
Okay.
Und deswegen war genau der Zeitpunkt, wo er mir angezeigt hat, dass ich einen Kontakt hatte, das Kuriose dabei war, weil also ihr Mann war nämlich positiv getestet worden und beide haben die Corona-App und sie wurde nicht benachrichtigt.
Okay. Interessant.
Obwohl das auch ordnungsgemäß alles angemeldet hatten und eingetragen hatten. Also,
Vielleicht hatten die beiden ja derzeit keinen nachhaltigeren Kontakt. Man weiß es nicht.
Aber doch, ich glaube im Nachhinein schon, weil sie ist jetzt schwanger.
Okay, dann hat die App versagt. Okay, ich habe nur ein bisschen, ich habe mal so nachgeguckt, was so gespeichert wird in diesem Impfnachweis. Was ist in diesem QR-Code alles drin? Also falls Leute sich da noch nicht mit beschäftigt haben und jetzt ganz interessiert sind. Also es gibt, eingefügt wird der Vor- und der Nachname, das Geburtsdatum, die Krankheit, gegen die geimpft wurde, obwohl ich das, ich hoffe, es ist Covid-19. Impfstoff, Produkt und Hersteller, die Dosennummer, Zahl der verabreichten Dosen, Impfdatum, Land, Aussteller des Zertifikats, ID-Nummer des Zertifikats. Ich habe bloß Angst, dass ich irgendwann mal beim Arzt sitze, der diesen Code scannt und mir gegenüber sitzt und sagt, Dosennummer 37. Ach du Scheiße. Also, weißt du, ich möchte mal wissen, ob das überhaupt,
ja gut, wer aber mit diesen Daten arbeitet. Aber gut, die meisten dieser Daten kennt Facebook und Instagram und kennen die doch sowieso schon. Also
ja, weil man die Fotos weitergeteilt hat, weil man, als man geimpft war, so ein Foto von seinem Impfpass gemacht hat.
Ja, oder wer dann geschrieben hat, ja, oder in seiner Story, ich bin jetzt zweimal geimpft.
Genau.
Ja, also Facebook
weiß das besser.
Weiß das schneller, ja.
Ja. Interessant. Ja, aber ist gut so. Also ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile der Meinung, vielleicht müssen wir uns von einem gewissen Grad an Datenschutz verabschieden und vielleicht sind wir da schon auf dem besten Weg dahin. Also jedenfalls ist diese Kopfpass-App im Gebrauch aus meiner Ansicht ganz okay. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal benutzen können und konnte da nachweisen, dass ich komplett impfgeschützt bin.
Ich bin stolz auf dich.
Ja, ich weiß. Es wurde auch sehr positiv quotiert. Okay. Also da ist man auch...
Standen die Leute und haben dir applaudiert, ja? So.
Auf jeden Fall. Auch eine kleine Laola-Welle, aber das war wohl ein Einzelfall und eventuell nicht für mich. Gut, also kommen wir zum nächsten Thema, obwohl es auch sehr artverwandt sein wird. Nächstes Thema ist etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Impfschutz. Man hat festgestellt bei Proben, dass man trotz der Impfung nicht immer unbedingt so 100% geschützt ist. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so sensationell als Meldung.
Nö.
Weil das ist bei jeder Impfung so, ja, oder? Dass die sich verschieden auswirkt. Also es gibt ja auch...
Das ist ja so kein komplettes Schutzschild, also dass nichts an dich rankommt, alles nur von dir abprallt, sondern haben sie ja schon immer gesagt, also du kannst es trotzdem dran erkranken.
Auf jeden Fall.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass du aber schwer dran erkrankst, ist geringer.
Genau.
Aber du kannst trotzdem auch schwer dran erkranken.
Und deshalb, es ist immer so, dass, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, gar nicht mal auf dieses, wo die Überschrift lautet. Ich finde, dass dadurch momentan, also meine Kritik, die ich hätte, wäre, es fühlt sich so an, als wenn die Medien gerade eine unglaublich schlechte Arbeit machen. Weil die Arbeit ist insofern schlecht, weil sie oft so ein bisschen mit einer Panikmache einhergeht.
Effekthascherei so.
Ja, genau. Also man zielt so auf ein Thema und alleine diese Überschrift, etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz, da will man schon haschen. Da will man schon einfangen.
Ja.
Und das ist gar nicht mal dich und mich. Ich meine, wir machen nun durch die Podcasterei und so, man beschäftigt sich anders mit dem medialen Bewegen und man durch versucht, so dahinter zu gucken und das System mediale Arbeit versucht man so ein bisschen zu verstehen. Wir sind keine Medienmacher, aber trotz allem, man kriegt so ein bisschen mit, dass es den Zeitungen natürlich mittlerweile um Klicks geht. Es geht um wie viel erreichen wir, jedenfalls rein nachweislich. Und natürlich muss man spitz formulieren, um die Klicks zu erzeugen.
Ja, aber es ist mir in letzter Zeit viel zu häufig, dass du so einen Aufreißer an Titelzeile hast und dann willst du da irgendwas lesen und denkst so, wann kommt denn jetzt inhaltlich irgendwas?
Ja, da kommt nichts.
Das ist genauso, als wenn ich vor dem Zeitungsständer da stehe und dann da, wo die ganzen Schnulzenblätter sind, goldene Blatt oder goldene Schieß mich tot, Herz der Frau oder weiß ich wie, keine Ahnung. Genau. Und dann steht da, ja, so geht Schumi wirklich.
Als wenn die das wüssten.
Genau.
Also, ja, da bin ich auch mal sehr, sehr wütend und das ist auch immer so.
Da habe ich auch schon mal, habe ich mal eine Statistik gelesen, dass das Durchschnittsalter der Redakteure dieser Zeitung und dieser Artikel, der liegt bei Anfang 20.
Ja, das
ist Durchschnittsalter.
Naja, weil guck mal, die ganzen alten Zeitungshaudegen kennen die digitale Welt nicht. So. Ja. Und dann holen die sich irgend so einen Pimpf, der wo mit dem Handy umgehen kann.
Mhm.
Und dann denken die, der wird die digitale Welt schon hinkriegen. Der ist ja voll da reingewachsen. Der ist ja Digital Native. Der weiß ja, wie es geht. Und dann wird natürlich daraus ein ganz schöner Schwund. Der macht seinen Job. Der holt Klicks. Der tut seinen Job, aber er macht im Grunde keine gute Presse und keine gute journalistische Arbeit, weil darum geht es auch gar nicht. Am Ende wird sich ja, ich meine, wir werden ehrlich sein, der Printsektor stirbt.
Mhm.
Das fühlen die Leute noch nicht ganz, weil es immer noch Zeitungsläden und Zeitungen gibt, aber der Printsektor wird sterben. Kein Mensch wird in 25 Jahren noch eine Zeitung lesen.
Ja, gut. Weiß nicht, also so eine Tageszeitung ist immer noch so ein bisschen was anderes.
Aber ein digitales Medium ist viel schneller, ohne Aufwand verbunden, keine
Rohstoffe. Ja, also ich habe aber auch immer noch eine Tageszeitung abonniert.
Okay. Du bist das?
Ja, genau.
Ach, du bist das, okay.
Naja, nee, aber da denke ich mal, da es ist deutlich weniger geworden, auf jeden Fall. Also es hat wahnsinnig nachgelassen. Und aber es ist immer noch was anderes, wenn du sowas in der Hand hast. Als wenn du manchmal nur auf einem kleinen Smartphone oder so manche Sachen liest oder und dann groß machst und scrollst und so.
Herr Marc, weißt du, für die Leute, die das groß machen wollen, sind ja Tablets erfunden worden. Da hast du ja fast Zeitungsformat.
Nee, aber wenn ich so eine Zeitung in der Hand habe, da habe ich einen Komplettüberblick da.
Ich mache eine Zeitung gar nicht schlecht, aber du musst auf lange Sicht ist es leider ein sterbender Sektor, weil auch aus Kostengründen und so weiter. Du siehst ja jetzt schon, Zeitungen schreiben voneinander ab, weil sie sich keine Korrespondentennetzwerke mehr leisten, keine Reporternetzwerke und das wird immer schlimmer. Aber am Ende...
Klar ist die Verbreitung digital alles viel, viel einfacher, als was du dir dann sonst alles anschaust. Und du brauchst ein Druckhaus. Die ganzen Dinger müssen gedruckt werden. Die müssen
Fachleute.
Geliefert werden vom Druckhaus zu den Verteilzentren.
Genau.
Das war ja damals auch einer meiner Nebenjobs, wo ich dann auch Zeitungen ausgetragen habe eine Zeit lang. Dann die Leute, die dann nachts die Zeitung den Leuten morgens in den Briefkasten schmeißen.
Ja.
Also es hängen natürlich aber auch eine Menge Jobs dran, muss man auch sagen.
Die Frage ist, ob darauf am Ende Rücksicht genommen wird, wenn dieses ganze System gar kein Geld mehr macht. Dann wird man auf die Jobs leider als erstes verzichten, wie immer. Personalkosten sind dann halt verzichtbar. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich ganz schön weit vom Thema abgewichen. Ne? Von der Impfung zum Pressewesen.
Oh.
Aber egal.
Stimmt, wir waren bei der Impfung.
Aber ist doch scheißegal. Wir sind gut abgewichen, weil ich finde, das war ein ziemlich wichtiges Thema.
Lasst euch impfen, krempelt die Arme hoch.
Genau. Und holt euch irgendwelche Coughpass-Apps, damit ihr das nachweisen könnt. Impfen ist nicht so schlimm, wie alle reden. Und was die Schwurbler erzählen, ist sowieso Quatsch. Gut, kommen wir zum letzten Thema des Tages. Letztes Thema ist, und man könnte fast denken, es kommt aus der AfD-Kiste, die AfD ist so ein Künstler in komischen Begriffen. Die AfD hat immer so...
Ich dachte, das wäre unsere ehemalige Familienministerin gewesen, das gute Kita-Gesetz oder...
Ja.
Das ist
auch eine Meisterin. Naja, nee, also kommt aber gar nicht aus der AfD-Seite. Es kommt von T. Potzlan und er schreibt Gender Gaga in Berlin. Wenn es Satire ist, ist das großartig. Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Und darunter ist ein Foto, das zeigt die Thomas-Mann-Straße und das, der Teil Mann wurde überklebt mit Frau. Also Thomas-Frau-Straße. Dass Thomas Mann ja ein Eigenname ist, hat derjenige hoffentlich begriffen. Oder vielleicht hat das auch nicht hinbekommen. Wir hatten Thema Gender zwar schon ganz am Anfang, aber mir ist das... Also ich glaube ja, meine Theorie ist ja, das wurde für Twitter produziert.
Mhm.
Das hat keinen politischen Hintergrund, das hat man gemacht, um schöne Klicks zu kriegen, hat auch wunderbar funktioniert. Viel interessanter ist, wo dieser Tweet geliked wurde. Dieser Tweet wurde geliked von Gabriele von Lutzau. Und Gabriele von Lutzau ist eine der Stewardessen aus der Landshut.
Okay.
Aus der entführten Lufthansa-Maschine der RAF-Zeit.
Ja.
Die auch öfter schon in Interviews war. Und ich war erst ein bisschen erstaunt. Das Foto passte und ich schrieb sie per Direktmail an und fragte sie halt, ob sie diese Gabriele von Lutzau aus der Landshut ist.
Hat sie dich auch wie Herr Laschet geblockt? Oder?
Nein, gar nicht. Nein, sie schrieb mir sehr nett zurück und sie schrieb zurück, ja, das wäre sie. Und dann kamen wir so ein bisschen in so einen Austausch und ich sagte, es ist mir sehr unangenehm, aber wenn es ein Thema in meinem Leben gibt, womit ich mich sehr befasst habe, trotz meines Alters, dann war es die RAF und die Zeit, dieses deutschen Herbst, wo ich mich sehr gut mit auskenne und habe sie gefragt, ob sie denn schon Einladungen hat, weil sich ja alle 5 Jahre da so ein Jubiläum ergibt von 77 und 22 wäre ja wieder so ein schönes, eine Möglichkeit da wieder, also eigentlich ist es in den öffentlich-rechtlichen und den Fernsehsendern zu erkennen, alle 5 Jahre wird dieser deutsche Herbst aufgekaut. Dann macht Spiegel TV irgendeine Sendung, dann werden wieder Leute wie Frau von Lutzau eingeladen und dann dürfen die da sagen, wie war es in der Landshut und und. Ich bin ganz ehrlich, weil mich das Thema interessiert, ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Gedanken, ob ich nicht gerne mal mit ihr ein Interview machen würde. Also wenn sie mal zustimmt, vielleicht können wir das mal machen. Es würde mich super interessieren, weil gar nicht mal die RAF-Kiste kann man nicht rauslassen. Man kann dieses Thema nicht weglassen, weil das nun mal mit ihrem Leben sehr stark verbunden. Sie hat aber auch noch ein anderes Leben danach. Und ich wüsste gern, ob das diese Erfahrung in dieser entführten Maschine ein Auslöser war für das, was sie danach, weil sie hat sich sehr stark künstlerisch betätigt und so, hat sie viel noch gemacht, ob das ein Auslöser war, weil man dachte, so jetzt leben. Oder ob es immer, ob sie sagte, nee, das wollte ich immer machen. Also mich würde da sehr viel interessieren, gerade in dieser Person, die so ein Erlebnis hatte. Kennst du, hast du diese Thematik so ein bisschen im Kopf oder?
Ja, das mit der Landshut sagt mir schon was, ein bisschen, ja. Das Flugzeug gibt es, glaube ich, auch immer noch irgendwo.
Die Landshut steht irgendwo, aber sie ist, glaube ich, irgendwann zum Übungs- und Feuerlöschflugzeug geworden. Ich glaube, sie ist mittlerweile nicht mehr in dem Zustand wie damals.
Ja, gut, muss ja auch nicht. Also ist ja kein Rosinenbomber, den man immer noch
losschicken kann. Ich glaube auch, man hat ihn relativ schnell ausgemustert, weil die auch Schusslöcher hatte durch den Einsatz und so. Man wollte da relativ schnell von diesem Thema weg. Ich glaube, man hat die relativ schnell, das müsste ich aber genau nachsehen, aber ich meine, sie ist jetzt, die war lange Zeit ein Feuerlöschflugzeug. Interessanterweise, was eine schöne, was heißt eine schöne, eine interessante Nebengeschichte ist, wer sich für dieses Thema interessiert, es gibt da ein paar ganz gute Spiegel-TV-Dokus zu, mehrteilig, auch zum deutschen Herbst, auch zu dieser Entführung der Landshut und sehr viele Spiegel-TV-Themen. Und was mich bis heute, und das wäre eine Frage, die könnte ich mir gegenüber von Frau Lutzau nicht verkneifen, ihr Mann, ihr heutiger Mann, hat ja die Maschine geflogen, die die GSG 9 transportiert hat. Also er ist quasi seiner eigenen Frau immer hinterher geflogen. Seiner damaligen Freundin. Damals war er.
Stalken nennt man das heute.
Genau. Und er ist ja hinterher geflogen mit der GSG 9 im Gepäck.
Er wollte aber auf Nummer sicher gehen, ne?
Ja. Der hat gedacht, ich nehme mal alles mit, was wichtig ist. Und das war ja seine damalige Freundin. Und in einem Spiegel-TV-Interview wurde er, hat er das geschildert, wie er mit dieser Maschine hinterherflog und so weiter. Und nach so vielen Jahren, ich glaube, damals war es 25 oder 30 Jahre oder so, deutscher Herbst, hat mich ziemlich beeindruckt, weil er noch so von dieser Zeit so mitgenommen war. Also man merkte wirklich, dass ihn das noch angriff. Also es war ein tiefes Erlebnis, diese Sache. Und ich kann es gar nicht einschätzen. Ich gucke mir das an als Zuschauer, aber ich kann es so gar nicht einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das mir schildern könnte, aber es ist so ein ganz tiefes Thema.
Ja, doch, also ich kann mir schon gut vorstellen, weil also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine, klingt ein bisschen komisch jetzt erstmal, aber an meine Urlaubsreisen zurückdenke, kann ich mich an sehr viele davon erinnern und weiß, wo es hingegangen ist und aber bei manchen kann ich dir schon gar nicht mehr sagen, was haben wir denn da nochmal genau gemacht oder so. Dann gucken wir vielleicht nochmal im Fotoalbum nach oder so. Aber was bei mir ganz toll hängen geblieben ist, ist, als wir 2001 geflogen sind, da waren wir in Atlanta und wollten am 11. September nach Orlando weiterfliegen. Bekanntermaßen sind da ein paar Flugzeuge leider ins Hochhaus geflogen, andere woanders abgestürzt und in ganz Amerika flog dann kein Flugzeug. Und also das, was wir da alles so miterlebt haben oder so, diese ganze Geschichte, die hat sich bei mir, und das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, so auch verfestigt und
aber bei jedem. Es ist eins dieser Ereignisse. Meine Oma konnte mir genau sagen, wo sie zu Zeiten der Kuba-Krise war. Diese Tage, wo man dachte, es gibt einen Weltkrieg wieder. Die wusste ganz genau, wo sie war. Und für uns ist so ein Erlebnis dieser 11.9. Ich glaube, jeder weiß, wo er an diesem Tag war. Ja. Ich weiß sogar noch mit wem. Ich weiß noch, was passiert ist. Und ich weiß, dass ich einen Kollegen hatte, der hektisch in New York anrief, weil da seine Familie lebte und wissen wollte, ob da alles in Ordnung ist und nicht durchkam. Und
ganz,
also da ist viel, da habe ich viel erlebt und ich weiß genau, was an diesem Tag los war.
Ja, und also ich verbinde damit auch sehr, sehr viele positive Sachen, weil wir da in Amerika sehr tolle Leute kennengelernt haben und bis hin zu einem, den wir überhaupt nicht kannten, der dann auf einmal bei uns vor der Tür stand, durch einen flapsigen Spruch vom anderen Bekannten, und wo es dann hieß, der fährt uns jetzt von Atlanta nach Orlando 8 Stunden und will kein Geld dafür haben, will nicht mal das Benzin bezahlt bekommen oder so.
Wahnsinn.
Keine Ahnung. Also.
Was war mit dem Mann los? Also ich finde es ja spannend, das ist natürlich so eine Geschichte, könnte man auch mal fast eine Sondersendung drüber machen, wo die Leute am 11.9. waren, aber es bringt uns von unserem Thema weg. Wir haben unsere Themen durch, soweit. Mhm. Wir haben auch eine straffe Sendung gehabt, wir haben mit 4 Themen gearbeitet. Wir waren Medienlos, der Podcast, auch erreichbar bei Instagram unter Medienlos, der Podcast, also für Nachrichten, Feedbacks, Meckern. Wir nehmen auch gerne 5 Sterne auf iTunes und also.
Oder wenn man sich deine bearbeiteten Fotos angucken will, wo drunter steht, der EM oder der Fußball-Idiot.
Beim Gucken. Was ja stimmt. Ich bin ja, möchte nur mal sagen, dass ich in dem Tippspiel, wo ich mitmache, auf Platz 5 von 16 stehe.
Okay.
Weil meine alte Strategie, kompletter Aktionismus bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich weiß einen Scheiß, wer da spielt. Ich bin wirklich da wie eine Frau. Ich gucke drauf, Entschuldigung, ja, Frauen, aber ich bin wirklich so, ich gucke so drauf und denke, nee, die mag ich nicht. Dann verlieren die bei mir.
Okay.
Weißt du? Und dann spinne ich mir irgendein Ergebnis zusammen und manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
So. Also du bist so wie diese ganzen Orakel, so, wo kackt das Kaninchen hin? Heute gewinnt der.
So. Also, ja. Ich habe es noch nicht mit dem Prinzip funktioniert. Ob das funktioniert, probiert, ich werde es mal drüber hinausgehen. Aber ich war wirklich schockiert zum Beispiel über den Polen-Auftritt, wo ich dachte, wieso, die haben noch Lewandowski?
Ja.
Weißt du? So einfach ist meine Welt. Die haben noch Lewandowski.
Das Schöne war, im Frühstücksfernsehen gab es einmal, da haben sie die Passanten gefragt, so wie wäre denn die deutsche Aufstellung, deren Meinung, ne? Ja. Wer sollte wo spielen und so. Und da war dann eine Frau, die sagte so, also ich bin ja bekennender Bayern-Fan und am liebsten würde ich ja Lewandowski aufstellen, aber das geht hier leider nicht, glaube ich.
Ja, aber ja, so ist das.
Der fehlt uns leider.
Genau, also meine bearbeiteten Fotos könnte man sich da auch ansehen. Ja, es war eine schöne Sendung. Mich hat es gefreut, Marc. Ich danke dir.
Wie immer, bitte, bitte. Dahin.
Es hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich werde weiter das Netz durchforsten und die nächsten Sachen raussuchen. Und ja, ich würde sagen, diese Sendung endet jetzt.